der Taunus ist ein Auto, ne?
Ja, der Taunus, ne? Dass der Taunus oder das Taunus ist, so. Okay, egal. Ich mache mal einen Vorschlag.
Du hörst Punktuell, den Pars Media Praxis Marketing Podcast. Mit Patrick.
Moin aus dem Bergischen Land. Hallo und meinem lieben Kollegen.
Klaus.
Moin vom Deich. Ja, schön.
Und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
Moin vom Deich und herzlich willkommen bei Punktuell, eurem Pars Media Praxismarketing Podcast. Ja, moin vom Deich. Ich bin tatsächlich wieder zu Hause. Zwar noch gar nicht so lange, denn vor 2 Tagen war ich noch in Leverkusen und zwar zusammen mit Patrick. Moin Patrick.
Moin Klaus, ja. Also moin aus dem Bergischen Land. Ne? Den Running Gag muss ich ja auch stehen lassen.
Ja, ey, keine Frage. Also vor allem, wenn wir es wirklich wieder geschafft haben, am Deich zu sein und im Bergischen. Und 2 Tage davor noch den ganzen Tag miteinander verbracht haben, mein Lieber. Wir waren nämlich beim Forward Healthcare Summit. Und du darfst mal kurz erzählen, wo wir da waren.
Genau, wir waren ja in, ich sag das jetzt mal direkt, in deinem ehemaligen zweiten Zuhause, wenn man so sagen möchte, nämlich in der Bayer Arena oder im The Curve, dem angeschlossenen Hotelkomplex. Und dort hat dieses Event stattgefunden. Also für mich ein Katzensprung und ja, für dich ein Besuch in der alten Heimat, ne?
Für mich ein Besuch in der alten Heimat. Zu eurer Orientierung. Wir waren am 21. April bei diesem Event und zeichnen heute, 2 Tage später, am 23. April auf. Also wir sind noch sehr frisch in Gedanken. Wir haben uns auch kurz vorher erst überlegt, dass wir zu diesem Event wirklich eine Punktuell-Folge machen und erzählen euch gleich auch mal, warum. Also klar, ich habe mich gefreut. Ich durfte mal wieder in mein altes Wohnzimmer fahren. Mein Gott, 16 Jahre Stadionsprecher, 79 mit dem Club aufgestiegen in die Bundesliga. So viele Erinnerungen. War echt cool, muss ich sagen, und war ja nicht mein erstes Event in der Bayer Arena. Patrick, erzähl doch mal ganz kurz, warum waren wir da, wer war da? Und dann erzähle ich euch nämlich, warum wir darüber heute einen Podcast machen und was ihr davon habt, obwohl ihr vielleicht gar nicht aus der Branche kommt, die da gesprochen hat.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja das Spannende. Eigentlich war dieses Event ja für die Hilfsmittelbranche eigentlich angesetzt. Also insgesamt Healthcare, genau, da sind wir wieder.
Healthcare.
Und wir haben aber gesagt, Mensch, das Ganze klingt irgendwie spannend. Es ist ein schönes Event. War, glaube ich, auch eine Premiere, so wie ich das verstanden habe, dieser Event-Reihe, die sich vielleicht anschließen wird. Und wir hatten da 4 tolle Speaker auf der Bühne, die ich persönlich teilweise auch schon kannte von anderen Veranstaltungen aus dem Leverkusener Netzwerk auch. Also es ist ja auch, wie in der Dentalbranche ist das ja auch ein gewisser Klüngel. Es gibt gewisse Gesichter, denen man überall begegnet.
Dazu haben wir gleich auch noch was zu erzählen. Von wegen Gesichter, denen man überall begegnet.
Ja, genau, richtig. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, weil da auch der Fokus auf dem Thema Führung lag. Führung in der Gesundheitsbranche, so würde ich es jetzt auch mal übersetzen. Es ging jetzt nicht nur darum, wie kriegt man die Hilfsmittel am besten an den Mann oder an die Frau gebracht. Und das war von vornherein klar. Und deswegen war das auch für uns ein Event mit der Speakerliste, wo wir gesagt haben, das machen wir.
Ja, und wir wollten natürlich einfach auch mal schauen, was können wir für Impulse mitnehmen. Natürlich für uns, für Pars Media, aber selbstverständlich auch für euch, für unsere Zahnarztpraxen, für die Dentalunternehmen, für die Unternehmen, die eben immer wieder vor diesen Fragen stehen. Führung, Unternehmensführung, Unternehmenserfolg. Und ich sag mal ganz kurz, wer da war, also die 4, denen wir zugehört haben, die Tanja Port, eigentlich die Gastgeberin, Geschäftsführerin der Amic GmbH. Grüße gehen raus, liebe Tanja. Habt ihr toll gemacht, war ein super klasse Event. Dann die Lina Marie Pilz-Strelo führt mit ihrer Familie wirklich ein Familienunternehmen, Sanitätshäuser, ich sag's mal ganz banal, Medizintechnik, aber all over Germany, wenn ich das richtig gehört und gelesen habe. Und witzigerweise, Lina Marie kommt aus Magdeburg. Und die beiden anderen Speaker, Steuerberater Stefan Weigelt und Philipp Semmelroth, ziemlich bekannter Podcaster, Unternehmensberater, beide aus Leverkusen. Also, das, muss ich sagen, war wirklich ein Heimspiel für uns, was Location genau. und Speaker anging. Und dann kamen uns noch zwei Frauen entgegen, Patrick, die jeder sofort erkennt, selbst wenn man sie nicht gut kennt.
Ich wollte gerade sagen, die beiden fallen meist durch ihr perfekt synchronisiertes Outfit auf. Und zwar
die meisten
positiv.
Von euch wissen jetzt schon, wen wir meinen.
Genau, das war jetzt war auch ein bisschen der Wortwitz dabei. Wir haben Yvonne und Marie Kasperek von Synchrodent dort getroffen. Und die treffen wir ja auch an vielen Orten sonst, weil die ja auch ganz stark in der Dentalbranche mit dabei sind. Also hier an der Stelle auch nochmal Grüße raus und schön, dass wir uns auch da getroffen haben und das nächste Event kommt bestimmt, wo wir uns wieder treffen.
Und wo uns die beiden buntfarbig gekleideten Frauen, Mutter und Tochter, entgegenkommen und wir alle von Weitem schon wissen, es ist Synchrodent-Time, Yvonne und Marie sind wieder on the road. Also Grüße natürlich auch von mir. Ja, wir haben uns dann überlegt, Patrick, wie bauen wir denn diese Folge heute auf? Also was erzählen wir denn eigentlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Das wird jetzt keine klassische Marketing-Folge, obwohl Marketing immer eine Rolle spielt. Aber ich habe mir dann so gedacht, Mensch, Patrick, da ging es viel um Unternehmensführung, um Personalführung weniger, sondern eher um Unternehmensführung und um Kennzahlen, um Wachstum, um all diese Überlegungen und Themen, die für dich ja mittlerweile auch eine Rolle spielen, weil du bist seit kurzem auch Geschäftsführer von Buzz Media und wenn alles gut läuft, wirst du das alles viel länger machen als ich. Ja, das heißt, viel von dem, was wir da gehört haben, ist für dich wichtig, ist relevant für unsere Zahnarztpraxen. Ihr seid auch alle Unternehmerinnen, Unternehmer und ich habe gesehen, du hast echt viel mitgeschrieben, also anders als ich.
Ja, also das muss ich wirklich sagen. Ich sammle ja sehr gerne auf Veranstaltungen Impulse ein. Also wir wissen alle, egal ob es jetzt in der Dentalwelt ist, in der Online-Marketing-Welt oder auch mal bei so einem Event, was so ein bisschen außen vor steht und vielleicht in anderen Zusammenhängen punktet, sammelt man ja sonst so ein, zwei, drei Dinge mit auf, die man dann nochmal nachverfolgt, wo man sagt, Mensch, da knie ich mich nochmal rein, das war ein toller Impuls. An der Stelle muss ich sagen, habe ich doch 2, 3, 4, 5 Sachen mehr mitgeschrieben, lag aber auch sicher daran, dass es ein Event ist, was jetzt für uns auch nicht alltäglich ist, also wo man vielleicht auch weniger Wiederholung drin hat, wo man deutlich weniger auch, ich sag mal, persönlich drinsteckt oder auch schon Impulse bekommen hat in der Vergangenheit. Und ja, es hat sich ein Buch gefüllt. Ein Buch gefüllt ist schon sehr hart. Aber für meine Verhältnisse war es, glaube ich, seit der Uni eine der längsten Mitschriften, die ich so handschriftlich geführt habe. Und das wird jetzt natürlich alles strukturiert, damit man sich da auch selber mal so einen Plan macht, wie kann man das in die Zukunftsplanung mit einfließen lassen, diese Impulse. Und das sind natürlich auch genau die Dinge, die, ob wir jetzt von einer Marketingagentur, einem Healthcare-Unternehmen, einer Physiotherapiepraxis oder einer Zahnarztpraxis sprechen, immer überall Anwendung finden.
Naja, eben, weil es ja eigentlich allgemeingültige Dinge sind. Also ich muss sagen, ich habe mir an der einen oder anderen Stelle, habe ich mich schon schwer getan und mal so gedacht, okay, wenn jetzt hier eine Zahnärztin, ein Zahnarzt zuhört, würde er oder sie direkt den richtigen Hebel erkennen, wissen, worum geht es da bezogen auf mein Geschäft, ne? Weil ich meine, klar, ein Steuerberater, der ganz stark in Prozessen, in Kennzahlen ist, ein Unternehmensberater, ich hoffe, Philipp, ich trete dir damit nicht zu nahe, du bist sicherlich mehr als ein Unternehmensberater, aber du berätst halt viele Unternehmen und Unternehmer, also ist das ja wahrscheinlich nicht verkehrt, ja, und was ich halt cool fand, das nehme ich jetzt mal einfach so vorweg, war doch sehr synchron bei allen, die dort auf der Bühne standen, dass man sich immer Gedanken machen muss, was will man wirklich, wie kommt man dahin? Also Leute, ich steige jetzt in den Phrasenkatalog der Banalitäten ein, aber tatsächlich ist es so, was steht mir im Weg, also was muss ich tun, um über Hürden zu kommen und wie gehe ich mit den Menschen um, die ich dafür benötige? Vor allem dieses Thema schnelle Entscheidungen, ne? Das war ja auch sowas, was bei Philipp sehr klar war, wenn du merkst, da passt jemand nicht zu dir, schmeiß ihn raus. ich mache es jetzt auch mal strikt. Ne? So, und diese Fragen, und die können wir ja jetzt mal und wollen wir ja mal diskutieren. Ne? Also so nach dem Motto, was machst du morgen nicht mehr oder wie machst du es morgen anders? Gibt es Zahlen, die dir sehr schnell zeigen, ob deine Butze läuft? Und wie führst du eigentlich so ein Unternehmen? Jetzt nicht auf Führungskultur und solche Sachen, das wollen wir heute gar nicht diskutieren. Dafür empfehlen wir euch natürlich unseren anderen Podcast, Praxis einfach leichter führen, mit Michaela Prinz und mir. Den gibt es jeden Sonntag neu. Aber ich denke mal, diese Fragen, die musst du dir ja auch stellen. Ne? Du als Geschäftsführer und jetzt mal so ganz vorweg, was mir wirklich hängen geblieben ist, und das habe ich auch bei mir nochmal draufgeschrieben, bei Philipp war das, Wachstum ist Chefsache.
Das ist am Ende das, was dann, ich sag mal,
vor. Also es liegt in deinen Händen, in unseren Händen.
Es ist die bittere Wahrheit, ja. Es geht um die Steuerung, um die Innovation, im Endeffekt aus der Geschäftsführung heraus. Ich muss ehrlich sagen, also du hast ja eben schon so ein paar Fragen eingestreut. Ich glaube, das sind alles keine Fragen, die man so konkret direkt beantworten kann, weil natürlich da ein Denkprozess anfängt, weil man natürlich das Ganze auch so auf seine von der Mikrobaustelle bis hin zur großen Baustelle im Unternehmen ja aufbereiten kann. Aber es ist halt schon sehr, sehr spannend, dass einem an der einen oder anderen Stelle wirklich so die Augen geöffnet wurden und du sagst, wieso denn jetzt nicht? Ne, also was bremst dich? Ist es irgendwas, was im Hinterkopf hängt, was du vielleicht kulturell, erziehungsmäßig mitgenommen hast, was dich bremst, genau diese Schritte zu gehen, um dein Unternehmen weiterzuentwickeln, um dich zukunftsfähig zu machen oder vielleicht auch die Entscheidung zu treffen, Mensch, ich gehe in eine ganz andere Richtung, was Philipp ja quasi als lebendes Beispiel getan hat vor einigen Jahren.
Ja, was bei mir dann wirklich auch, das habe ich mir auch wirklich aufgeschrieben oder beziehungsweise ich habe einige Folien, sagt man heute noch Folien, die vom Overhead-Projektor, also ein paar Slides habe ich mir natürlich abfotografiert und was ich so sehr spannend fand und das erkenne ich ja auch in Gesprächen mit Praxen und das erkenne ich auch bei uns, gar keine Frage, ja, wir reden alle sehr viel und täglich über Tools, über Kanäle, über Fortbildungen, wie kommen wir da irgendwo hin und was können wir lernen? Und er hat ja auch gesagt, Philipp sagt ja, das bringt euch aber alles nichts, ne? Wenn so klare Felder wie ist dein Vertrieb? Also wie kommst du eigentlich an Neugeschäft, an neue Patienten, wie an neue Kunden? Wie organisierst du das? Wie performt dein Laden und wie muss die Führung aussehen, dass das klappt? Das sind so vier Dinge, die musst du immer im Blick haben. Ne? Und wenn du aber ständig den ganzen Tag nur drüber nachdenkst, oh, okay, was kann die KI? Jetzt gibt's da was Neues. Wer kann mir helfen? Muss ich auf Social Media sein? Fahre ich zu den nächsten 10 Online-Marketing-Events? Was wir ja alles tun. Das würde ja komplett verpuffen, wenn die anderen Dinge nicht geregelt sind. Ne? Denn so Aktionismus, der nur danach aussieht, dass man was tut, das wirkt nach außen geschäftig, engagiert, aber bringt nichts. Ne? Deshalb mal so eine konkrete Frage an dich. Wenn du jetzt wirklich aus Sicht des Geschäftsführers und nicht mehr aus Sicht des Projektmanagers, der du ja schon bei Artista für uns warst, so sagst, jetzt berate ich keine Praxen mehr, sondern jetzt muss ich auch Unternehmen führen, und mein eigenes und kann vielleicht auch anderen dabei helfen, ein Unternehmen zu führen. Was dreht sich da so in deinem Kopf, wenn du über diese Thematik nachdenkst?
Ja. Also ich möchte an der Stelle natürlich sagen, mein Beraterherz schlägt natürlich auch weiter in der Brust und bleibt es auch bei uns. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, okay, den Patrick, den kann ich nur noch übers Sekretariat erreichen. Aber es ist natürlich so, dass man übergeordneter denkt. Ne? Man denkt eher in Quartalen, man denkt eher in Zielen, die man erreichen will. Die sind auch eher mal längerfristig. Es geht um das Thema Liquidität und was macht eigentlich das Team oder was, das Team ist ja der absolute stärkste Bestandteil der ganzen Sache. Wie entwickelt man das Team mit? Wie übersetzt man? Was für mich ein unheimlich spannendes Thema war oder was auch nochmal so ein Augenöffner war, war, dass man selber die Entscheidungen trifft. Na, also es trifft niemand anders für dich die Entscheidung, dass du immer hinterher arbeitest, dich verbiegst, sondern dass du einfach straight sagst, Mensch, wir haben eine Entscheidung getroffen, das Ganze sieht so aus, das macht so Sinn, weil man selber die Expertise hat. Und eigentlich gibt es an dem Was keinen Verhandlungsspielraum. Ne? Also das fand ich eine ganz, ganz spannende Sache, dass man einfach selber diese Verantwortung auch zu 100% lebt für das, was man tut.
Aber das heißt ja, dass das wirklich auch nochmal so ein Appell an alle ist, ihr müsst immer wieder aus eurem Tagesgeschäft raus. Ne? Also ja. auch der Unternehmer-Zahnarzt, die Unternehmerin in ihrer Zahnarztpraxis, die natürlich angetreten ist mit dem Studium, nach dem Studium. Ihr Purpose ist dann sehr wahrscheinlich, Mensch, ich möchte doch Menschen behandeln, ja, und nicht den ganzen Tag mir darüber Gedanken machen, ob irgendwie meine Google-Anzeigen gesehen werden oder nicht. Aber dafür gibt es ja auch Leute, die sich darüber Gedanken machen. Denn wenn du dann diese ganzen Entscheidungen nicht triffst, weil du vielleicht gar nicht da bist, weil du es vielleicht gar nicht willst, dann treffen die Entscheidungen andere für dich und dann wirst du, sage ich mal, genauso ja, ein Mitarbeiter in deiner eigenen Firma, in deiner eigenen Praxis sein. Und wir haben es ja teilweise, Patrick, ohne dass wir natürlich hier Namen nennen, um Himmels Willen, wir erleben es ja auch immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle, wo du auf einmal mich anrufst, sagst du, da hat eine Praxis jetzt eine Entscheidung getroffen, die kam definitiv nicht aus der Praxisleitung. Die haben dann irgendwie, keine Ahnung, die Praxismanagerin getroffen, weil Zahnarzt gesagt hat, mach mal. Ich würde ja komplett gegen das sprechen, was wir da jetzt gehört haben. Ne? Denn Unternehmer entscheidet und nicht Mitarbeiter.
Total. Also ich meine, der Unternehmer hat natürlich die Möglichkeit, da jemand Vertrauten, Einbezogenen einzusetzen in gewissen Prozessketten, um einfach zu sagen, pass auf, das ist dein Teilbereich. Ich vertraue dir, du arbeitest hier im Sinne des Unternehmens und das weiß ich zu 110%. Dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Gefährlich
wird es. Ja, und Patrick, entschuldige bitte, nur dass ich das nicht vergesse. Wir wollen hier natürlich auch nicht irgendjemandem den Floh ins Ohr setzen, dein Team ist bei Entscheidungen nicht mit an Bord oder nicht integriert. Aber wir reden ja hier über unternehmerisch relevante Entscheidungen, Einsatz von Budgets, Strategie, Zielrichtungen. Und selbstverständlich darf man vertraute Menschen dort mit einbeziehen. Mir ging es nur darum, passt auf, dass die Entscheidungen nicht von anderen getroffen werden. Mit genau, dabei sein, why not?
Ja, weil das ist natürlich oft gerade in einem stressigen operativen Alltag. Und ich meine, das ist, ich glaube, in der Arztpraxis, in der Zahnarztpraxis, das, was so der schwierigste Spagat ist. Ne? Wie du es gerade schon sagtest, Klaus, unsere Zuhörer sind alle angetreten, um als Zahnärzte zu arbeiten in den meisten Fällen oder Zahnärztin. Und da muss halt ganz klar irgendwie Luft für dieses Unternehmertum und auch Zeit eingebaut werden. Und diesen Spagat zu schaffen, zu sagen, hey, das, wofür ich angetreten bin, wo ich auch vielleicht gerade in diesem Moment noch deutlich mehr Leidenschaft drin habe, mehr Routine, es ist vielleicht auch bequemer, darüber hinaus zu vergessen, dass ich aber noch einen Laden zu führen habe. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, die, und da bin ich mittlerweile auch ganz reflektiert, natürlich auch was ist, was mich beschäftigt. Ne? Ich liebe Online-Marketing, ich liebe das Beratungsthema, sich zu beschäftigen, aber sich auch in diesem ganzen Konglomerat einfach die Zeit zu nehmen, am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen. Das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, der erste Schritt, da weiterzukommen.
Wobei natürlich nicht zu vergessen ist, am Unternehmen zu arbeiten, heißt natürlich nicht, die internen Themen zu ignorieren und auf einmal nicht mehr zu wissen, was in meinem Unternehmen Phase ist. Also vor allem nicht in so kleineren Konstrukten, die ja letztendlich auch eine größere Zahnarztpraxis im Vergleich zu den Unternehmen und Kunden, über die Speaker dort gesprochen haben, mit 500, 600 Mitarbeitern teilweise, gehört das ja einfach letztendlich dazu. Ne? Aber man hat an verschiedenen Themen schon gemerkt, und die kamen ja eigentlich von allen, dass diese Gefahr sehr groß ist, sich auf bestimmte Bereiche zu fokussieren, andere eher sein zu lassen, weil sie vielleicht leichter sind. Und da ist mir natürlich sofort eine Diskussion eingefallen, die wir ja ständig führen mit Zahnarztpraxen. brauche ich eigentlich noch Neupatienten? Also Philips hat's, glaube ich, so schön gesagt, mein Gott, ihr kümmert euch mehr um die Kunden, die ihr habt, um eure Bestandskunden, klar, weil das ist einfacher, bequemer, die laufen schon in Prozessen, das ist alles, ne, das funktioniert. Und viele vergessen dabei, sich um die Neukunden zu kümmern. Und er hatte da ein schönes Beispiel, weil er sagte, Neukunde heißt ja nicht zwingend, ich habe jetzt 1000 Kunden, dann habe ich Neukunden, dann habe ich 1100. Ich kann ja auch 200 Bestandskunden loswerden, die nicht in meine Strategie, in meine Performance mehr passen, die meine Mitarbeiter nerven. Und Neukundengewinnung genau darauf ausrichten, langfristig die richtige Mischung zu finden. Aber wir stellen das bei uns, bei den Zahnarztpraxen ja auch fest, dass das oft so kommt, naja, komm, ich verdiene jetzt Geld mit denen, die ich habe und habe auch genug und neue Patienten kann ich gar nicht bedienen. Würdest du sagen, die Herausforderungen bei Zahnarztpraxen, in den Zahnarztpraxen, sind da vergleichbar mit der Industrie? Ich wollte jetzt fast sagen, mit der anderen Industrie. Also du weißt, was ich meine. Ne? Kann man das in gleichem Maße betrachten oder muss man das auch ein bisschen differenzieren, weil dieser Gesundheitsmarkt ja doch nochmal anders reguliert und einen anderen Impact hat auf das, was unsere Praxen tun?
Also ich glaube, man kann es, wenn man mal so ein bisschen die Regularien dazu nimmt und dass wir natürlich auch in den Praxen angetreten sind, um Menschen zu helfen, muss man da 2-3 Abstriche machen. Aber das Grundprinzip ist doch exakt das Gleiche, dass man einfach sagt, aus welcher Motivation heraus auch immer. Ich habe das einzig, es war auch an dem Tag öfter Thema, das Einzige, was wirklich begrenzt ist, ist unsere Zeit. Und wenn ich jetzt als Praxis sage, Mensch, mein Terminkalender ist voll, 3 Wochen im Voraus, ich brauche keine Neupatienten mehr, dann wird bestenfalls, wenn die alle weiterkommen, regelmäßig weiterkommen, wird das immer so bleiben. Aber wir wissen doch alle, dass in diesen 3 Wochen des Terminkalenders mindestens 10-20 Termine sind, wo man in einem Zimmer, wo kein Patient was mitkriegt, sagt, boah, verdammt, jetzt muss ich schon wieder dahin. Also einfach die Akquise, also auch die Patientengewinnung weiter voranzutreiben, um einfach weiter oder nur noch eine stärkere Flexibilität zu haben, seine Zeit für die Patienten, für die Behandlungen zu investieren, die erstens vielleicht persönlich motiviert, mehr Spaß machen, für einen selber wertvoller sind und gleichzeitig das Ganze aber auch betriebswirtschaftlich. Und das finde ich eine Betrachtung, wo wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer auch nicht immer direkt dran denkt, einfach mal zu sagen, Mensch, ja, wenn ich da in der Woche nur 5 Nulleinsen durch eine Implantatberatung ersetzt kriege, weil es mir mehr Spaß macht und weil es am Ende vielleicht hinten raus auch betriebswirtschaftlich sinnvoller ist, dann brauche ich vielleicht vorne nach wie vor einen Riesenpool an Neuanfragen, wovon ich ja vielleicht auch einen Teil ablehnen kann, weil es nicht zur Praxis und zur Philosophie passt. Aber das ist ja eigentlich das Modell, um die Qualität in der Praxis zu steigern. Und ich kann das total nachvollziehen, dass das irgendwo ja so eine Zufriedenheit einsetzt. Also gerade wenn man daher kommt, dass man sagt, der Kalender war nicht immer so gut gefüllt und wir sind jetzt an einem Punkt und Mensch, jetzt spare ich mir doch die Kampagnenkosten oder Ähnliches. Aber es ist natürlich gefährlich, weil man dann auf einmal bei der Entwicklung in Stillstand kommt. Und nee, ich will keine Floskel zitieren, aber das kann dann natürlich irgendwo auch wieder in die andere Richtung umschlagen, dass es erstens langweilig wird, dass man zweitens die Zufriedenheit, die nimmt ab über die Zeit. Also muss man da eigentlich dranbleiben, um diesem perfekten Ziel, was man sich vielleicht gesetzt hat, deutlich näher zu kommen.
Aber dem kann man ja gut entgegenwirken, indem man von vornherein eine klare Strategie fürs Unternehmen hat.
Ja, absolut.
Denn wenn meine Strategie festlegt, wo möchte ich in den nächsten Jahren hin, dann weiß ich ja auch in Zusammenarbeit mit einem guten Berater, mit Menschen, die sich mit Zahlen wirklich auskennen, was muss ich dafür an Umsatz haben, wie viel muss ich in der Stunde verdienen, was muss meine Praxis abwerfen. Und dann sind wir ja an einem Punkt, ich glaube, Stefan hat es gesagt, befreit euren Erfolg vom Zufall. Wenn ich aber sage, ich arbeite strategisch gar nicht daran, dass die richtigen Menschen zu mir kommen. Ich kann ja sagen, ja, natürlich nehme ich Neupatienten, die kommen ja sowieso, ja, weil die suchen ja alle einen Zahnarzt. Aber das ist ja nicht strategisch, wenn ich zufällig Menschen in meine Praxis kommen lasse, die gerade einen Zahnarzt suchen. Besser ist es ja, wenn die kommen, von denen ich möchte, dass sie kommen. Ne? Das, ich glaube, das kann man gut nachvollziehen. Dieser Satz macht Erfolg nicht zufällig, sondern
ja,
plant ihn. Jetzt kommt noch einmal Annette und dann hört ihr Werbung für einen Netzwerkpartner. Dafür bekommen wir Geld und dafür sagen wir Danke.
Mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
Über ein Thema spricht in unserer Branche kaum jemand gerne. Praxisabgabe klingt nach Ende, klingt nach Aufhören. Und deswegen schieben es viele vor sich her. Verständlich, aber, und das muss man so deutlich sagen, es ist ein Fehler. Denn eine Praxisabgabe betrifft jede Praxis. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Und vor allem, wie gut bist du vorbereitet? Ich sehe das immer wieder. Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber, die das Thema zu spät angehen. Die Bewertung unter Zeitdruck gemacht, die Übergabe ist nicht strukturiert, die Nachfolge nicht geklärt. Und am Ende bleibt weniger übrig, als möglich gewesen wäre. Finanziell und emotional. Und genau deshalb möchte ich euch Operation Erfolg vorstellen. Die denken Praxisabgabe nicht als Schlusspunkt, sondern als normalen Teil des Lebenszyklus einer Praxis. Gründung, Aufbau, Entwicklung und eben auch Abgabe. Für jede dieser Phasen gibt es im Netzwerk geprüfte Partner, die wissen, worauf es im Gesundheitswesen ankommt. Konkret heißt das Praxisbewertung, Übergabestruktur, Nachfolgeplanung, rechtliche und steuerliche Begleitung, das gesamte Marketing, alles aus einem Netzwerk, kein Flickwerk aus drei Beratern, die sich nicht kennen, sondern alles aufeinander abgestimmt. Und auch hier gilt, für Praxen ist das komplett kostenlos. Beratung und Vermittlung 0 Euro. Also, wenn du in den nächsten Jahren über eine Abgabe nachdenkst oder wenn du einfach wissen willst, was deine Praxis heute wert ist und wie du diesen Wert schützt, schau auf operation-erfolg.de. Ein Gespräch kostet nichts, aber es bringt Klarheit. Operation Erfolg ist Teil unseres Partnernetzwerkes. Den Link findest du in den Shownotes. Das war die Werbung.
Da sind wir ja irgendwie auch in verschiedenen Schritten in so einer Praxisentwicklung. Sicherlich kann es auch mal eine kurz- und mittelfristige Strategie sein, erstmal Terminbücher vollzukriegen, also eine Quantität irgendwo reinzukriegen. Aber nur, wenn man das sich von vornherein ganz klar bewusst macht. Hey, in unserer nächsten Marketingphase nach der Gründung, Umzug oder Ähnlichem geht es erstmal darum, dass alle etwas zu tun haben. Spätestens in dem Moment muss ich aber ja schon mein nächstes Ziel stecken und muss sagen, okay, wie kriege ich es denn hin, dass ich vom Punkt X auf die nächste Entwicklungsstufe komme? Und so geht es weiter. Und wie gesagt, die einzige Überschrift, die es dafür gibt, ist eine Strategie, vielleicht auch eine Strategie mit einem flexiblen Anteil und natürlich auch ganz klar, ganz weit vorne die Zielbestimmung. Wo möchte ich denn eigentlich mit dieser Praxis, die jetzt gerade vielleicht noch ein Rohbau ist, wo möchte ich denn in 5 Jahren landen? Es ist ganz klar, dass sich zwischendrin auch Dinge ändern, ne? Ob es äußere Einflüsse sind, persönliche Einflüsse, aber dass man einfach diese Themen sich auf den Schirm nimmt und nicht einfach sagt, mit der Praxis und Patienten. Und das ist meine Strategie, das ist keine Strategie. Das ist Zufall und genau das, wovon wir uns nicht abhängig machen wollen.
Auf der anderen Seite haben wir es aber ja mit Menschen zu tun, die genau dafür studiert haben. Die behandeln wollen, die Menschen behandeln wollen, die operieren wollen, die helfen wollen, die eigentlich den ganzen Tag am liebsten genau das machen. Und ich glaube, da tappen viele sehr schnell irgendwann in diese Rolle. Ich bin Chef, ich bin Chefin, mein Laden, ich muss das alles können, ich muss das alles selbst machen und ich mache das auch alles selbst. Und dann wird nämlich nach einem 10-Stunden-Tag in der Praxis danach noch Abrechnung gemacht, sich Gedanken über Marketing gemacht und vielleicht noch Bewerbungsgespräche geführt, statt was zu tun, sich externe Partner zu holen und Prozesse aufzubauen, die sowas letztendlich durchspielen. Ein Satz, der hat mir auch gut gefallen. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem er war, aber den fand ich ganz schön. Ich bin ein guter Chef und ein guter Unternehmer, wenn mein Laden läuft, auch wenn ich nicht da bin. Gut, die Einbehandlerpraxis, die keine Vertretung hat, muss dann dicht machen für die paar Wochen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Das fand ich ganz schön, zu sagen, Mensch, ja, macht euch mal Gedanken. Es ist sehr gefährlich, wenn du als Unternehmer und Unternehmerin alles machst, ja, und keinen hast, der dir wichtige Dinge abnimmt. Weil dann passiert ja eins. Du hast es eben so schön gesagt. Zeit ist eine knappe Ressource, die ist aber für uns alle gleich. Wir haben alle die gleiche Zeit zur Verfügung. Und wenn ich meine gesamte Zeit dazu nutze, in meiner Praxis am Stuhl zu stehen, wie soll ich denn dann noch Zeit haben, unternehmerische Entscheidungen zu treffen? Und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, wenn du es nicht schaffst, dich selber zu entlasten, dir selber Freizeiten zu schaffen. Wie du die dann nutzt, ist ja nun nochmal eine andere Überlegung. Dann wirst du auch nicht wachsen. Ich glaube, Tanja hat das gesagt, das fand ich so schön. Weniger arbeiten heißt am Ende mehr verdienen. Weil, und das war ein Argument, du hast dann den Kopf frei für Entscheidungen, die wichtig sind, für Entscheidungen, die wirklich zählen. Und dann sind wir schon wieder beim Thema ja, Selbststrategie und Selbstführung. Kann ich das? Kann ich loslassen? Habe ich genug Menschen? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was du als Unternehmer ja auch dann kennst. Habe ich Menschen, denen ich das anvertrauen kann, intern wie extern, was ich selber nicht mehr machen möchte, nicht mehr kann, nicht mehr will?
Ja, und ich glaube, jeder kann sich dabei erwischen zu sagen, ach, bevor ich das jetzt erkläre, bevor ich das jetzt noch ein drittes Mal sage, ich mache das schnell selbst. Ne? Also man wartet vielleicht nicht gerade in der Praxis, man hat vielleicht gerade, sitzt im Büro, macht irgendwas Organisatorisches und dann kommt eine Mitarbeiterin rein und sagt, da hinten beim Patienten XY, da wollte die Frau Z noch mal drauf gucken, haben Sie gerade Zeit? Ne, also so dieser Klassiker, man wird rausgerissen, dann, ja, mache ich mal schnell. Ne, und ich glaube, da lassen wir uns alle zu hinreißen, weil wir vielleicht in dem Moment auch augenscheinlich Zeit haben, weil wir ja diese wichtigen Themen irgendwo als in der Wichtigkeit eigentlich nach hinten stellen, weil wir irgendwie dieses laufende Geschäft ständig bedienen möchten. Und da, also das ist für mich auf jeden Fall so eine Erkenntnis, da vielleicht auch eine Selbstdisziplin, du hast gerade gesagt, Selbstführung, da spielt das zu 100% rein, zu entwickeln, dass man einfach mal sagt, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich mache gerade etwas anderes, ich habe gerade einen Freiraum für etwas anderes und das läuft so, wie es geplant war. Weil man muss natürlich auch sagen, dass ist ja auch etwas, was dann irgendwann zu einem gelernten Verhalten wird, wenn man selber immer direkt springt, ne? Also
ja, natürlich, ja. Klar. Ja, und zu einer Gewohnheit, ne? Das wird einfach Gewohnheit und in Gewohnheiten fühlen wir uns wohl. Ich will jetzt nicht dieses hier das Phrasenschwein bedienen mit Komfortzone und all so einem Zeug. Da habe ich auch eine dezidierte Meinung zu. Ich bin sehr gerne in meiner Komfortzone, weil ich mich da sicher fühle. Und wenn ich mich sicher fühle, kann ich gute Entscheidungen treffen. Aber natürlich bewegt man sich auch außerhalb, keine Frage. Aber ich glaube, das ist bei vielen so. Man fühlt sich sicher, es ist einfacher und deshalb bleibe ich da lieber in dieser Gewohnheit.
Ja, und ich glaube, ich motiviere die anderen ja auch dabei, auch wenn ich selber vielleicht sage, Mensch, eigentlich nicht, aber ich mach's doch schnell. Das ist ja gar nicht böse gemeint von dem, der mich vielleicht fragt, ob ich mal kurz bei einem Engpass helfen kann. Aber am Ende wird's zur Normalität. Da sind dann so Sätze im Kopf und das ist ganz natürlich. Ah ja, dann frage ich mal schnell den Chef. Ach, dann hole ich mal schnell den Chef. Ne? Mhm. Und das ist dann ja ein gelebtes Verhalten und am Ende ist es so, dass man eigentlich gar keine Ruhe mehr hat, weil alle in ihren Köpfen haben, komme ich nicht weiter, renne ich da ins Büro rein und mir wird schon geholfen. Also das ist auch was, was irgendwo diese Selbstdisziplin, diese Selbstführung, die auch einen absolut direkten Impact auf das Miteinander in der Praxis und die Wahrnehmung bei anderen
hat. Vielleicht ist das der Grund, dass viele Zahnärztinnen und Zahnärzte sagen, ich bin am liebsten im Behandlungszimmer, weil solange man da drin ist, ja, vielleicht ist das so, ne? Also könnt ihr uns ja gerne was schreiben, ob ihr das bei euch auch so entdeckt, dass man sagt, hey, solange ich da bin und solange ich am Patienten, an der Patientin arbeite, dann kommen all diese Dinge, von denen ich weiß, dass sie da sind, die da in meinem Praxisorbit wie kleine Problemsatelliten um mich rumschwirren, dann kommen die gar nicht an mich ran, weil da klopft keine ZMV an, wenn ich gerade ein Implantat setze und frage, Chef, wir haben da ein Problem mit der Abrechnung, kannst du mal? Aber ja, gut, was anderes. Ach, apropos, Problem mit der Abrechnung. Was für eine Überleitung. Das nächste Kapitel hier will ich auch gar nicht ganz schnell machen, ne? Weil ich meine, da sind wir uns, glaube ich, einig. Wenn du keine Kennzahlen hast, wenn du nicht auf Basis von Zahlen dein Unternehmen steuerst, dann ist es doch völlig egal, ob du eine Zahnarztpraxis hast, eine Dentalagentur, eine Marketingagentur oder eine Implantatputze. Dann wirst du niemals erfolgreich sein, weil du ja gar nicht weißt, was passiert eigentlich jeden Tag mit dem, was ich da tue? Ne?
Also ich glaube, es gibt genügend Praxisbeispiele, die vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal zitiert werden, wo das in so einer Nummer geklappt hat. Ich habe einfach angefangen und dann war ich Millionär. Ja, ich glaube ja, aber, gut. Ja. Es ist aber definitiv nicht so. Natürlich braucht man Kennzahlen. Am Ende ist es das, wofür ja auch alle irgendwo angetreten sind. Also es geht ja keiner hin und sagt, ich eröffne eine Zahnarztpraxis, um mein Leben lang Schulden zu haben, in der Rente am Hungertuch zu nagen, aber ich habe meinen Auftrag erfüllt für die Menschheit. Sondern es muss ja ein gesundes Zusammenspiel sein. Und um überhaupt in die Richtung zu kommen, das Gefühl oder die Entscheidung zu haben, es ist gerade ein gesundes Zusammenspiel, es ist ein richtiger Weg, es ist ein gutes Wachstum. Ich kann mir vielleicht noch einen Mitarbeiter leisten oder eine Mitarbeiterin, die eine Entlastung schafft für das vorhandene Team, brauche ich am Ende Zahlen. Und da kommt keiner drum rum. Und ich kann es auch total verstehen, wenn man als jemand, der Medizin und Zahnmedizin studiert hat, jetzt nicht die höchste Zahlenaffinität hat, aber dann holt euch Leute, die die Zahlen lesen können, die die Zahlen bewerten können und die euch bei der Beratung oder bei den Rückschlüssen, die man daraus ziehen kann, einfach helfen können. Weil das ist einfach super wichtig. Ohne Liquidität seid ihr nicht flexibel, könnt ihr nicht das, wo wir ganz am Anfang mit eingestiegen sind. Ihr könnt keine Entscheidungen treffen, wenn ihr nicht die Budgets dafür habt, beziehungsweise sie werden endlos viel schwerer und werden ganz klein, wenn man nicht diese Flexibilität hat auf der finanziellen Seite.
Das ist wohl wahr. Ich möchte jetzt so zum Schluss, bevor wir gleich nochmal so ein bisschen das Ganze subsumieren und auch du mal nochmal gerne dein Fazit dieses Tages und vielleicht auch nochmal unseres Gespräches heute zum Besten geben darfst, wenn du möchtest, möchte ich ein Thema noch diskutieren, ohne das, was jetzt zu breit auswalzen. Aber das war ja in der abschließenden Podiumsdiskussion mit ein zentrales Thema, wie du heute mit Mitarbeitern umgehst, die vielleicht nicht deinen Vorstellungen entsprechen, Mitarbeitern, die eine Performance deines Unternehmens eher nach unten ziehen, die deinem Erfolg im Wege stehen. Und ja, die beiden Jungs, die da auf der Bühne standen, das sind knallharte Unternehmer, sind auch noch Best Buddies, die sind relativ ähnlich in ihrem Denken und Handeln. Und da fiel so ein Satz, und ich weiß, dass wie der gemeint ist, aber lass uns da gerne mal drüber diskutieren. Eine Firma ist keine Demokratie.
Genau.
Eine Firma ist keine Demokratie. Ja? Anwesenheit ist keine Leistung. Das sind alles Dinge, da gehe ich total mit. Aber ich weiß auch, dass viele Menschen, die uns zuhören, die uns gut kennen, vielleicht sagen, ja, aber. Genau, über das Aber wollen wir auch gar nicht großartig diskutieren, aber natürlich kommt ein Aber dahinter. Und wir hatten ja eine Teilnehmerin, eine Frau, die da sagte, ja, ich verstehe das alles, aber ich muss mich um die kümmern, die kriegen auch bei mir mehr, als sie vielleicht brauchen und ich pamper die auch sehr wahrscheinlich an der falschen Stelle, weil ich bekomme ja keine Mitarbeitenden. Ich bekomme ja keine. Ja? Und ich glaube, von Philipp kam dann die klare Erwiderung, das mag so sein, aber was bringt dir das, wenn du Leute hast, die dein Unternehmen nicht weiterbringen und dich nicht weiterbringen? Wie viel Demokratie verträgt ein Unternehmen heute aus Sicht des Unternehmers?
Also ich sehe das so, das war ja auch eine ganz klare Aussage, dass das keine Demokratie ist. Heißt ja nicht, dass man Leute nicht ernst nimmt und es ist ja keine Tyrannei. Ne? Also dazwischen gibt es ja noch irgendwo, zwischen Demokratie und Tyrannei gibt es ja noch irgendwo einen Zwischenschritt. Aber am Ende ist es so, dass man sich ja auch mal darüber Gedanken machen muss, dass viele Mitarbeiter ja nur Teilbereiche im Blick haben. Und man selber als Unternehmer ist die Person, die diese ganzen Strippen zusammenhält. Und wenn man natürlich jetzt durch fehlendes Wissen einfach Entscheidungen übernimmt von einzelnen Zahnrädern dieser ganzen Maschine, dann ist das natürlich eine extrem große Gefahr, dass man das große Ganze nicht mehr im Blick hat, dass man auch nicht das Ziel oder die Vision, die man sich gesteckt hat, der auch nicht näher kommt, weil man wird dann natürlich durch solche Dinge, die vielleicht demokratisch entschieden werden, extrem ausgebremst. Und eigentlich braucht man ja Menschen, die für die Ziele, und das, da finde ich auch eine offene Kommunikation unheimlich wichtig im Unternehmen, die an diesen Zielen mitarbeiten, dass man da auch von so einer, ja, ich sag mal so, von Einzelaktivitäten, ich mach meins, zu diesem Verantwortungsdenken hinkommt. Ich weiß, das ist schwer und das sind alles Ziele, aber man will ja irgendwo drauf hinarbeiten, dass man einfach sagt, Mensch, das ist mein Part in dem großen Ganzen bei den Mitarbeitern und nicht, ich mache das und danach weiß ich gar nicht, was damit passiert und ist mir eigentlich auch egal, weil ich habe meinen Fließbandschritt ja fertig.
Also ich interpretiere diesen Satz auch genau so. Keine Demokratie heißt natürlich nicht, dass man nicht ein Team demokratisch in Entscheidungsprozesse mit einbezieht, aber nur da, wo andere auch Entscheidungen mittreffen können. Ansonsten ist es unternehmerische Pflicht, Entscheidungen an der richtigen Stelle zu treffen. Und ich kann ja nicht für alles, was ich im Unternehmen machen möchte, das gesamte Team befragen. Also natürlich kann ich die oder ich muss sie teilhaben lassen an meinen Entscheidungen und ich muss dem Team vernünftig erklären, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden. Und selbstverständlich da, wo die Menschen in meinem Team extrem direkt betroffen sind, und da ist so eine Frage wie sieht unsere Praxiskleidung aus, sicherlich keine Banalität. Also da muss ich Menschen sehr demokratisch mit ins Boot holen, weil es da darum geht, ob sie sich jeden Tag bei dem, was sie für mich tun sollen, wohlfühlen. Aber natürlich unternehmerische Entscheidungen trifft der Unternehmer, trifft die Unternehmerin. Und Lina Marie hat es ja dann auch am Ende in der Podiumsdiskussion nochmal gesagt, Expertise, fehlendes Wissen, fachliches Können, daran scheitern Unternehmer nicht, sondern im Grunde genommen immer nur daran, dass sie nicht oder nicht wirklich vernünftig, strategisch, zielgerichtet, unternehmerisch führen. Aber wie gesagt, dafür haben wir einen anderen Podcast. Aber mal so drei Sachen, die halt immer wieder kamen. Ne? Keine Entscheidungen treffen oder Entscheidungen zu lange vor sich herschieben aus Angst vor dem Ergebnis. Das hat Philipp so schön gesagt. Das ist aber nicht von ihm der Spruch, glaube ich. Jedes große Problem war mal klein. Also je länger man wartet, ja, wird aus dem kleinen Problem, was man vielleicht vor sich hat, ein immer größeres, weil keine Entscheidungen getroffen werden, weil man auf Harmonie setzt, was ich für völlig richtig halte. Ein harmonisches Team ist natürlich das A und O. Nur musst du vorher für dich auch entscheiden, was heißt das? Ja, harmoniebedürftig kann ja nicht heißen, jeder Kritik, jeder falschen, negativen Idee, Entscheidung aus dem Weg zu gehen, sondern dafür zu sorgen, dass Menschen gut miteinander können und dass sie gemeinsam vernünftig für meine Unternehmensziele arbeiten. Also das denke ich, ne? Denn demokratisch, mein Gott, da hat jeder natürlich seine eigene Vorstellung. Aber am Ende ist das Wichtigste, triff die notwendigen Entscheidungen.
Und triff sie nicht zu spät. Schieb sie nicht so lange raus, weil du selber, wir haben, denke ich, alle ein gewisses Harmoniebedürfnis, aber das ist jetzt nicht, wir sind nicht zu Hause, sondern wir sind in einem Unternehmen. Wir hatten eben das Thema Kennzahlen, wir hatten das Thema Ziele. Und wenn jemand oder etwas, ein Prozess, eine Person, wie auch immer es geartet ist, an dem Stuhlbein dieser Ziele sägt, dann kann ich nicht sagen, ach, ich gucke mir das nochmal drei Wochen an, wie da die Späne fallen und ob gleich alles zusammenbricht. Das würde ja auch keiner tun. Das heißt, ich sag mal, diese unternehmerischen Ziele, das Unternehmersein und die Gesamtheit der Praxis muss halt immer übergeordnet zu der Harmonie vielleicht mit dem Einzelnen sein. Und ich meine, es ist ja auch kein Hinderungsgrund für Harmonie. Also ich glaube, viele leben das so und viele leben das vielleicht auch privat so. Ich nehme gern so ein Beispiel mit einem besten Kumpel. Ne? Also bester Kumpel, der zeichnet sich ja dadurch aus, dass der einen auch mal kritisiert. Das heißt ja nicht, dass da die Harmonie verschwunden ist und man den Menschen nicht mehr leiden kann, sondern es ist halt wichtig, an der einen Stelle klar zu sein. Natürlich ist das Ziel, ein harmonisches Team zu haben, aber das bedeutet nicht, dass ich aufgrund von Harmonie mein Unternehmen gefährde, gerade mit Harmonie zwischen Einzelnen, die vielleicht selber gar keine Harmonie möchten, sondern vielleicht doch der faule Apfel im Korb sind. Das, und wenn man das zu lange hinschiebt, ist ein Problem. Ja.
Das mit dem faulen Apfel, auch zu oft und immer wieder gehört, aber ist halt schön. Jeder weiß halt, was dieses Bild letztendlich bedeutet. Und bevor ich meine letzte Frage an dich stelle, auch ein schönes Beispiel jetzt bei unserem ersten Event in Hannover, da haben wir genau über so eine Geschichte diskutiert und da saß eine Praxisinhaberin, eine erfahrene Zahnärztin und die hat klar ihre Geschichte erzählt. Sie hat lange, lange gebraucht, um eine ihrer organisatorisch wichtigsten Mitarbeiterinnen endlich rauszuschmeißen. Und als sie das getan hat, sagt sie zu mir, du kannst dir nicht vorstellen, was das auf einmal im Team ausgelöst hat. Am nächsten Tag hatten wir eine andere Stimmung. Aber die Entscheidung, die wirklich sehr, sehr wichtige Stelle, die die Dame in der Praxis eingenommen hat, die von heute auf morgen ohne Nachfolgerin erstmal zu haben, zu kündigen, das hat lange gedauert. Und dann ist das genau das Thema. Sie sagte dann zum Abschluss auch, oh, was hätte ich mir in den letzten Jahren alles ersparen können, wenn ich die Entscheidung früher getroffen
hätte. Ich schmeiß da auch mal rein, denk mal über eine Sache nach und das ist eine ganz klar aus mehreren Jahren in Entscheidungsprozessen involviert zu sein, Erfahrung. Wenn es denn dazu kommt, dass man sich als Unternehmen von einem Mitarbeiter trennt, ist es manchmal auch für die Gegenseite, wo man sich wegen diesem Harmoniebedürfnis tausende Gedanken drüber macht, auch manchmal eine Entscheidung, die man im Sinne des Mitarbeiters trifft. Also das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Ja, absolut, absolut.
So, ja.
Da tust du jemandem einen Gefallen, ja, der vielleicht selber gesagt hätte, mein Gott, die Entscheidung hätte ich für mich gar nicht getraut. Meine Frau, mein Partner, meine Partnerin zu Hause, die killt mich. Ich bin der Einzige, der Geld verdient. Das hätte ich mich nie getraut. Und jetzt weiß ich auf einmal, diese Entscheidung war richtig.
Auch das für mich. Ist vielleicht auch nochmal so ein Blick drauf, dass Harmonie nicht damit was zu tun hat, dass man irgendwie alles duldet und allen alles recht macht, augenscheinlich, sondern vielleicht auch manchmal die Entscheidungen, die man als Unternehmer trifft, auch bei anderen, auch wenn man es nicht erwartet, vielleicht eine neutral bis positive Reaktion langfristig auslöst.
Ja. Ja, und vielleicht nehmt ihr für euch einfach mal Folgendes mit. Ja, schreibt es euch auf, nehmt euch einen Zettel und dann stellt euch einfach die Fragen, woran habt ihr in den letzten 12 Monaten am wenigsten gearbeitet? Neupatienten, eure Strategie, eure Bestandspatienten, eure Prozesse? Oder habt ihr vielleicht an keinem von dem wirklich gearbeitet? Gibt es Entscheidungen, klare Entscheidungen, Personalentscheidungen, die ihr in den letzten Wochen, Monaten zurückgestellt habt, weil ihr Angst davor habt? Ja, und dann natürlich das ewige Thema Kennzahlen, ne? Wisst ihr konkret, womit verdient ihr euer Geld und reicht das? So, und jetzt kommt meine letzte Frage an dich, Patrick. Was war der wichtigste Satz, den du dir in Leverkusen aufgeschrieben hast?
Klarer bei Entscheidungen sein. Sich viele Gedanken machen, aber nicht Gedanken drüber machen, wie andere vielleicht darauf reagieren. Mehr Ergebnisverantwortung fördern. Das war für mich so ein Thema, dass man einfach nicht mehr sagt, du machst den Schritt 1, 2, 3, sondern es passiert das Ergebnis X und darauf wird hingearbeitet. Also auch dieses Thema Eigenverantwortung fördern. Um einfach dann auch dadurch selber eine gewisse Verantwortung für Operatives abzugeben, waren jetzt mindestens 3 Sätze, aber es ist sehr, sehr schwer.
Oder ein sehr, sehr langer.
Es ist halt sehr, sehr schwer bei so einem Event. Also wie gesagt, ich habe hier immer mal rüber geschielt, da liegt dieses Notizheftchen, was ich mir noch für mich persönlich abbilden, strukturieren möchte, was ich alles mitgeschrieben habe. Es war eine ganze Menge, was aber auch ganz klar ist, alle Dinge, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, das ist nichts, wo ihr sagt, wenn ihr das Ganze jetzt an einem Mittwochvormittag bei einer Tasse Kaffee hört, dass ihr sagt, okay, morgen ist Donnerstag und dann ist alles so. Sondern wir sprechen hier von einem Weg, von einem Bewusstsein, Unternehmer zu sein. Das muss in kleinen Schritten passieren. Das braucht einen Zeitraum. Das ist auch nichts, was nächste Woche dann ist. Also wirklich das langfristig zu planen, um von da an dann die Praxis noch weiterführen zu können. Aber man muss halt auch irgendwann mal anfangen. Und das ist vielleicht die erste Entscheidung, die jetzt mal getroffen werden muss, ohne darüber wochenlang und monatelang nachzudenken und es dann doch immer hinter dem Alltagsgeschäft anzustellen.
Okay, ihr Lieben, also kleiner Insider. Auf meinem kleinen Skript, was wir hier haben, steht vor der Frage, die ich jetzt Patrick gerade gestellt habe, kurzer Schlussgedanke. So viel dazu. Okay, mein kurzer Schlussgedanke, und den versuche ich kurz zu halten, das habe ich mitgenommen, ist für mich nicht ganz neu, aber hat mich nochmal bestärkt. Ich werde nie wieder in meinem Leben etwas tun, was mir keinen Spaß macht, und mit Menschen zusammenarbeiten, die mir richtig auf den Sack gehen und die mir Energien rauben, weder privat noch beruflich. Alles Gute, ihr Lieben. Danke fürs Gespräch, Patrick.
Vielen Dank an dich und an die anderen, die zugehört haben.
Danke fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder, wenn ihr wollt, nächste Woche Mittwoch. Wenn ihr was habt, schreibt uns. Wenn ihr nichts habt, schreibt uns auch. Kann ja auch mal lustig sein. Also bis dahin und wie immer, bleibt gesund, stabil und optimistisch. Tschüss.
Ciao.
Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.
Wir sagen Danke bei Annette Hardinghaus für die stimmliche Begleitung, bei Sascha Wilhelm für die Produktion und bei dir. Danke fürs Reinhören.